Im letzten Vortrag, da haben wir schwerpunktmäßig betrachtet, wie und wodurch uns die Freude verloren geht oder sogar gestohlen oder zerstört wird. Und es ist notwendig zu wissen, dass man einen Feind hat und wie man ihm begegnen kann. Wir haben gehört, dass das Wort Gottes die Waffe ist, die wir vom Heiligen Geist bekommen haben. Paulus spricht von diesem zweischneidigen Schwert. Epheser 6, Verse 10 bis 12. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Das müssen wir sehr, sehr gut beachten. Wenn wir mit dem Bösen konfrontiert werden, und das merken wir ja meistens durch die Menschen, mit denen wir umgehen, es sind nicht die Menschen als solche, gegen die wir zu kämpfen haben, sondern es sind immer die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. Das ist natürlich ein ganz eigenes Kapitel, aber es ist notwendig, sich das klar zu machen, dass es Mächte und Gewalten in dieser Welt gibt, die die Botschaft Jesu mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Und es geht überhaupt nicht darum, den Teufel groß zu machen, sondern um ihn und seine Absichten zu wissen. Wer zum Beispiel Corona leugnet, läuft schneller Gefahr, sich zu infizieren. Wer leugnet, dass es das Böse und den Bösen gibt, der wird sehr bald Opfer werden. Und darum möchte ich noch auf einen üblen Trick hinweisen und aufmerksam machen, der unsere Freude hemmt und auf jeden Fall uns im Wachstum behindert und das schon gar nicht möglich macht, dass wir uns jederzeit freuen können. Ich habe sehr betont, wie wichtig und notwendig es ist, das Wort Gottes zu kennen und dass man darin Zeit investieren muss. Und genau dieses Muss, das macht der Teufel oft in den Ohren der Zuhörer riesengroß. Sie stellen sich ihre persönliche Situation vor und brechen unter der Last dieses Muss zusammen, weil sie es gar nicht leisten können. Sie pflegen einen Angehörigen oder haben einen 10-Stunden-Job oder und lange Fahrzeiten. Sie haben eine große Familie. Also da kann man sich ganz viel vorstellen, weshalb man dieses Muss gar nicht erfüllen kann. Sie würden ja wollen, wenn sie könnten, und leben hinfort mit einem schlechten Gewissen. Oder, andere Variante, sie geben es ganz genau. Jeden Tag eine Stunde und dann noch 3 Rosenkränze, am besten 4. Und die Novene zum Heiligen sowieso. Und das sind alles wunderbare, gute Dinge, aber wenn die Liste dann immer länger wird und immer länger wird, weil der Priester sowieso, der Pater sowieso, die Frau sowieso, die haben gesagt, das muss man tun. Das muss man tun und wenn man das nicht tut, dann ist das ja Sünde, weil Jesus doch gesagt hat, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sie nehmen alles absolut gesetzlich und versuchen, jeden Buchstaben zu erfüllen und glauben, dass sie sonst von Gott gestraft werden und sie Mühe haben, in den Himmel zu kommen. Hinter beiden Varianten steht ein schwieriges Gottesbild. Kein wirklicher liebender Vater würde seine Kinder so maßlos überfordern, die Einhaltung aller Gebote pingelig zu beachten und gegebenenfalls mächtig zu sanktionieren und zu bestrafen. Gott weiß um all unsere Begrenzungen. Er kennt den Platz, an dem wir leben und arbeiten. Schließlich hat er uns in diese Zeit hineingestellt, und an diesen Platz. Das ist sein Plan. Also muss es ein guter Plan sein, sonst wäre er ein mieser Gott. Unser Gottesbild ist abhängig von unseren Erfahrungen, von den Belehrungen, die wir erhalten haben, von unserem Wissen. Viele von uns können berichten, dass ihr Gottesbild sich gewandelt hat und dass sich dadurch auch die Umstände zum Guten geändert haben. Das Gottesbild wandelt sich durch die Kenntnis der Botschaft Christi, die im Wort in der Bibel enthalten ist, aber auch im Leben der Menschen, die Christus nachfolgen und so sichtbar wird. Wenn wir begreifen, dass wir aus Gnade errettet sind, wir unsere Erlösung durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben, wenn wir das glauben können, uns das glaubwürdig wird, dann sind wir nicht mehr gezwungen, uns den Himmel und das Wohlwollen Gottes zu verdienen. Unser Gott ist so heilig und so groß, wir könnten ihn niemals aus eigenen Kräften mit all unserem Tun gefallen. Aber wenn ich mich erlöst weiß, aus Liebe geschaffen und durch seinen Geist begleitet, dann wird mein Tun durch die Gnade Gottes motiviert sein und ich werde Gutes tun und den Menschen mit Freude dienen und mitbauen am Reich Gottes. Und Gott kommt uns mit seinem Geist in unserer Schwachheit zu Hilfe. Das hat Paulus erfahren, das haben alle frühen Christen, auch die Märtyrer erfahren, das berichten kleine und große Heilige. Da gibt es diesen kleinen Bruder Lorenz, einen Karmelitenbruder aus dem 17. Jahrhundert, der glaubte, von Gott verdammt zu sein, weil er so unfähig war und weil er auch noch behindert war und weil er auch keine großen geistigen Fähigkeiten hatte. Aber er liebte doch so den Herrn, er liebte ihn doch so. Und eines Tages hat er gedacht, es ist egal, und wenn ich auch wegen all meiner Schuld und Sünden und meiner Unfähigkeit in die Hölle komme, ich liebe Gott trotzdem mit allem und ich will mich an ihm freuen. Der wurde so mit einer so unbändigen Freude erfüllt und die Gegenwart Gottes wurde für ihn so präsent. Er war ständig erfüllt von dieser Gegenwart Gottes, dieser arme kleine Klosterbruder, dass er sich manchmal in seiner Küche verstecken musste, in der er als Hilfskoch arbeitete, weil er so voll überschäumender Freude war. Und er war völlig allein mit dieser Erfahrung. Aber seine Ausstrahlung der Freude war so gewaltig, so riesengroß, dass viele Ratsuchende sich an ihn wandten, hochgestellte Persönlichkeiten. Und es sind wundervolle Briefe von ihm erhalten, in denen er beschreibt, wie diese ständige Gegenwart Gottes ihn mit unaussprechlicher Freude erfüllt. Ein einfacher Klosterbruder wird ein geistlicher Führer und Bote der Freude in seiner Zeit und bis in unsere heutige Gegenwart. Es gibt einen evangelischen Theologen, der in Amerika gelebt hat, mit dem schönen deutschen Namen Frank Laubach. Und dieser Frank Laubach hat diese Briefe von dem Bruder Lorenz entdeckt und hat sich daran gemacht, dem nachzufolgen und auch diese Erfahrung zu machen. Und er teilt genau so diese Erfahrung. Und es ist einfach wunderbar zu lesen. Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt Leben in Gottes Gegenwart, ist im Asaph Verlag vor etlichen Jahren erschienen und immer wieder aufgelegt worden. Ich weiß nicht, ob es im Moment noch aufgelegt wird, aber wenn man es mal in die Hand bekommt, es lohnt sich, danach zu greifen. Bruder Lorenz und Frank Laubach. Und bei diesen beiden, da findet sich ein wichtiger Schlüssel, vielleicht der wichtigste überhaupt. Und das erinnert mich daran, was ich diese Nacht auf einmal auch dachte. Ich hörte auf einmal und sah einen großen Schlüsselbund vor mir. Gott zeigte mir einen großen Schlüsselbund, so fast so einen mittelalterlichen Schlüsselbund, wie diese Hausfrauen, die dann alles verwalteten, um sich hatten. Diesen langen Schlüssel und diese kürzeren und die für die Schlüssel, für die Eisentruhen, wo die Schätze drin waren, wo man, ich weiß nicht, wie viele Schlösser aufmacht. Also so ein richtiges Schlüsselbund. Und ich glaube, dass Gott uns heute ganz neue Schlüssel gibt für diese Zeit. Und ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass ich weiß, dass sein Heiliger Geist mir beständig beisteht, dass er wirklich die Wahrheit ist und er mich darin lehrt und dass er mich in alles einführt, was ich in meiner Situation wissen muss. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Ich kann es nicht und ich muss es auch nicht können, aber er in mir kann und wird es tun. Und wenn ich weiß, das ist ein weiterer Schlüssel, dass mein Erlöser lebt und durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht. Wenn ich das weiß, dann kann ich mich jederzeit freuen. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen. Ja, wenn man an die schrecklichen Katastrophen von dem Moment denkt, denkt man, ja, wie sollen die armen Leute das machen? Wer es nicht eingeübt hat, wer es gar nicht weiß, wer nicht darum weiß, wer das nicht kennt, wer den Herrn nicht kennt, der wird ganz schrecklich leiden. Aber die, die schon auf diesem Weg ein Stück weit gegangen sind, werden mit Gottes Hilfe und seinem Heiligen Geist anders durch diese Katastrophe gehen. Und vielleicht können sie auch zum Segen und zum Zeugnis für andere werden. Und ich denke, darum sollten wir auch wirklich beten, dass all die Menschen, die in all diesem Elend so verlassen und alleine vorkommen sind und sich so hilflos und überwältigt fühlen, dass die wirklich jemanden finden, der ihnen auf eine ganz einfache und unauffällige Weise das Evangelium predigt, indem er sie tröstet und stärkt. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen will und kann und soll ich mich freuen. Und die Frucht des Geistes wird in mir wachsen und die Gaben werden sich entfalten. Und die Menschen werden es sehen und ich werde ein Jünger Jesu sein, seine Botschaft weitertragen, ohne dass ich mich besonders angestrengt hat. Aber es braucht Übung, immer und immer und immer wieder. Und wenn ich mir so viele aufrichtige Christen angucke, die ich kenne, dann sehe ich, genau wie in meinem Leben auch, dass es immer wieder Gelegenheit gibt, wo man herausgefordert ist, sich darin einzuüben und sich zu entscheiden, sich gerade jetzt, gerade in diesem Moment, gerade heute zu freuen. Natürlich ist eine Bibelschule oder eine Jüngerschaftsschule eine wunderbare und besondere Zeit der Zurüstung. Und natürlich kann auch ein Sabbatjahr oder das Rentnerdasein zu einer besonderen Zeit der Zurüstung werden. Aber es gibt keinen Automatismus. Es gibt keinen Automatismus und das kann auch gar nicht jeder erfüllen. Und vielleicht ist das gar nicht auch der Auftrag und die Berufung von jedem. Also es gibt keinen Automatismus, es wird nicht jeder erfüllen können. Und vielleicht ist es auch nicht der Auftrag und die Berufung für jeden. Ich möchte deshalb nochmal zum Schluss auf das Zeugnis mit meiner Tochter, das ich am Anfang gegeben habe, zurückkommen, weil wir darin einige wichtige Punkte sehen können, wie ein Leben in Freude entstehen kann, wie es möglich wird, sich trotz widrigster Umstände jederzeit zu freuen, in ihrem, in meinem, aber auch in eurem Leben. Es kann sein, dass ich mich dabei wiederhole, aber das macht ja nichts. Vielleicht ist es sogar wichtig oder notwendig. Also es ergab die extrem schwierige Zeit ihrer Pubertät, dann ihre frühe Heirat und Schwangerschaft. Und ich war eine sehr zurückhaltende Oma und Mutter, notgedrungen. Und die 160 Kilometer Entfernung taten das ihrige. und die gegenseitigen Verletzungen, die schauten auch ständig irgendwo raus. Aber, ich habe es ja schon gesagt, anderthalb Jahre nach ihrer Hochzeit bekehrte ich mich noch einmal, lernte die heilende, stärkende und vergebende Macht des Wortes Gottes kennen und mein eigener Heilungsprozess begann. Ich ließ sie wursteln. Ich wusste um ihre Kräfte. Es kam ja das zweite, dann das dritte Kind. Das war nicht in der Planung, doch es kam und ich betete so, wie ich es verstand. Sie ließ alle Kinder taufen, das war ihr wichtig. Ansonsten war alles sehr notvoll. Das Wort Gottes wuchs in mir nach und nach und meine Bitterkeit verschwand. Und eines Tages begriff ich, dass wenn Gott mir alle meine Schuld vergeben hat, dass ich dann auch Vergebung weiterschenken konnte. Wir haben heute Morgen dazu einen Schritt getan. Vergebung ist ein Geschenk, man kann sie sich nicht verdienen und sie wird freiwillig gewährt. Ich wusste, dass ich auch eigener Kraft nichts tun konnte, aber hier hatte ich eben auch einen Schlüssel, einen weiteren Schlüssel am Schlüsselbund. Und der Heilige Geist zeigte, wie es gehen konnte. Zu Beginn meiner Bekehrung hatte ich diese Sprachengabe vehement abgelehnt. Also ich fand für einen intellektuell geschulten Menschen, fand ich das also wirklich eine ganz abartige Geschichte. Also das konnte man ja nun im Ernst wirklich niemandem zumuten. Es ging überhaupt gar nicht. Aber der Heilige Geist fand Möglichkeiten, mir sie während einer Autofahrt, wo ich auch nicht ausweichen konnte, zu schenken. Und im gleichen Moment überfiel mich wirklich ein Frieden und eine Freude, wie ich sie vorher gar nicht gekannt hatte. Und als ich dann durch die schwierigen Zeiten ging und ziemlich kirchenfern lebte, weil man als geschiedene katholische Frau natürlich in der Kirche keinen eigenen Platz hat, keinen angemessenen Platz hat, in dieser Zeit habe ich immer in Sprachen gebetet. Und ich hatte so das Bild, so, dass ich durch eine ganz zerklüftete, ganz hohe, kahle Gebirgslandschaft gehe und in die Felsen, es waren so rote Felsen, waren so ganz schmaler Weg eingeklopft und an dieser Felswand entlang waren lauter so Haken eingeschlagen und daran gab es ein Drahtseil. Und an diesem Drahtseil hangelte ich mich lang, Schritt für Schritt für Schritt, um irgendwann da rauszukommen. Und dieses Drahtseil, das war für mich dieses Sprachengebet. Ich habe das auch interessanterweise niemals losgelassen. Und ich erfuhr Freude und Freiheit beim Beten und ich erfuhr Gottes Nähe in einer Form, wie ich es nie vorher hatte. Und meine Schuldgefühle verschwanden und ich konnte mich wieder ein Stück aufrichten. Und dann begann ich eben jeden Tag 10 Minuten in meinem Wohnzimmer den Tisch zu umkreisen, laut in Sprachen betend, jeden Tag. Und das war nicht nur für das Thema mit meiner jüngsten Tochter. Es gab noch andere kostbare Familienthemen, die sich auch lohnten, auf diese Art bearbeitet zu werden. Ich habe das mehr als ein halbes Jahr, wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang gemacht. Und irgendwann wusste ich, jetzt ist es gut, ich kann das erstmal lassen. Die Last war verschwunden, ich war versöhnt und konnte auch die Menschen, die ihr und mir so übel mitgespielt hatten, mit immer größerer Ruhe konnte ich daran denken. Und meine Freundin sagte, ich verstehe das ja nicht, dass du jetzt so gelassen damit umgehst. Diese Menschen kann man doch nicht verzeihen und wenn schon, aber vergessen kann man das nicht. Doch kann man. Und man muss auch vergessen. Denn Paulus schreibt an die Philipper, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Warum sagt er das? Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und das, was hinter mir liegt, das vergesse ich. Wenn er ständig mit Schuldgefühlen über sein früheres Leben herumgelaufen wäre, er hätte niemals die Freiheit gehabt, von der Liebe, der Güte und der Freundlichkeit Gottes zu sprechen, von der befreienden, frohmachenden Botschaft Jesu Christi zu erzählen. Er hätte sie gar nicht erfahren bzw. annehmen können. Wenn er sich nicht hätte verzeihen können, wie hätte er dann die Vergebung Jesu Christi annehmen und anderen verkündigen können? Paulus hatte viel und schwere Schuld auf sich geladen, aber hatte auch erfahren, dass Jesus ihn herausgerufen hatte, mit seiner Liebe überwältigt hatte, buchstäblich vom Pferd geworfen hatte und ihn dann zugerüstet hatte für seinen besonderen Dienst. Nirgendwo kann man lesen in der Schrift, dass er gesagt hätte, oh, dass ich jetzt diese Verfolgung erlebe, das ist die Folge meiner schweren Schuld. Das steht nirgendwo. Im Gegenteil, er empfiehlt den Gemeinden zu vergessen, was hinter ihnen lag. Erinnerungen dieser negativen Art sind wie Gift, das nach und nach in uns hineinträufelt. Wir sagen es immer wieder, erzählen es jedem, ob er es hören will oder nicht, denken Tag und Nacht daran und der Groll in unseren Herzen wird immer stärker, bis er ein Teil von uns geworden ist. Und nun bemerken wir ihn gar nicht mehr. Nur unsere Umgebung, die erlebt uns als bitter und freudlos. Man nimmt Abstand von uns und so werden wir noch einsamer, buchstäblich ein Teufelskreis. Wir sind gefangen in den Erinnerungen an all das Böse, das wir erlebt haben. Wir müssen uns, wie Paulus, von Christus ergreifen lassen, uns erretten lassen und dann wird der Friede Christi in unser Leben einziehen. Und durch diesen bisher nicht gekannten Frieden werden wir offen, seine Liebe zu empfangen, Freude blüht auf und Veränderung in uns geschieht. Dies wird unsere Umgebung wahrnehmen. Auf Freude reagiert man mit Freude, auf Liebe mit Liebe. Und das kontinuierliche Verzeihen und Vergehen geht weiter und Versöhnung geschieht in unseren Herzen. Wir wachsen in die Freiheit der Kinder Gottes hinein und wissen auf einmal, dass wir einen liebenden Vater haben, bei dem wir immer gut aufgehoben sind, auch wenn wir gerade wieder aus der Rolle gefallen sind, sprich gesündigt haben. Wir rappeln uns auf und rennen zu ihm, von uns weg, auf ihn zu. Das ist Umkehr, das ist Buße. Weg von uns, hin zu ihm. Und er freut sich, dass sein geliebtes Kind wieder in der Spur läuft. In meinem Verhältnis zu meiner Tochter fand ganz unmerklich eine Veränderung statt. Ich musste nicht mehr so oft wie auf rohen Eiern gehen und sie hatte auch immer weniger Angst vor Begegnung und was auch immer. Die finanziellen Sorgen blieben groß, aber irgendwie gab es trotz allem eine neue Stabilität. 7 Jahre nach der Geburt des dritten Kindes kam das vierte und sie freuten sich. Und dann passierte eine Katastrophe. Mitten in der Nacht wurden sie Opfer eines Brandanschlags auf das Haus, in dem sie und 3 andere Parteien wohnten. Nachts um 3:30 schafften sie es in letzter Minute mit Mann, 4 Kindern und Hund aus dem Haus und konnten alle anderen auch noch alarmieren. Aber von dem, was ihnen mal gehört hatte, da war nichts mehr da. Als ich morgens um 6:30 mein Telefon abhörte, ich wollte zur Schule, schrie es durchs Telefon 5 Anrufe hintereinander, Mama, ich brauche dich. Mama, ich brauche dich, das Haus brennt. Man ist sprachlos in diesem Moment. Ich habe in der Schule angerufen und habe gesagt, ich kann heute Morgen nicht zur Schule kommen. Ich muss losfahren. Meine Tochter ist das Haus abgebrannt. Aber in all diesem Unglück passierte auch etwas Wunderbares. Sie suchten schon ganz lange eine Wohnung. Aber wenn man keine gesicherten finanziellen Verhältnisse hat, 4 Kinder und einen Hund, findet man keine Wohnung. Drei Tage bevor das Haus abbrannte, war in der evangelischen Gemeinde zufälligerweise eine Wohnung mit 120 Quadratmetern frei geworden. Dort konnten sie sofort vorübergehend einziehen. Und dann gab es im Nachbarort ein altes, umgebautes Bauernhaus, das einem alten Pfarrer gehörte, und der hat ihnen das vermietet. Und da konnten sie einziehen. Ein altes Haus mit einem riesigen, großen Garten, in dem sie jetzt wohnen konnten. Und dann gab es eben diesen Laden Tabitha. Und von da an half sie da jede Woche und sagte, die haben mir geholfen, da kann und will ich auch was zurückgeben. Und die Großen, die drei Großen, halfen auch mit. Machen die immer noch, soweit sie da sind, jede Woche einen Nachmittag. Und diese Frau, die den Laden leitete, war eine Christin. Und irgendwann bekam ich auf meinem Handy einen Bibelvers, das habe ich ja schon erzählt. Und ich bedankte mich und freute mich und wunderte mich, aber ich sagte nichts. Christine wurde milder und etwas ruhiger. Es kam das fünfte Kind und nach weiteren drei Jahren das sechste. Diese Zeit der Schwangerschaft war sehr notvoll, aber das Kind war willkommen. Und mein Verhältnis zu ihr wurde immer entspannter. Und eines Tages verriet sie mir, dass sie an einem Korallenkurs teilnimmt, geleitet von dieser evangelischen Freundin. Und ich sagte, was ist das denn, ein Korallenkurs? Korallen, das ist ja was ganz Kostbares. Das ist ein Bibelkurs für Frauen, in dem Frauen lernen, am Beispiel von Frauen aus der Bibel, welche Rolle Gott für die Frauen in der Bibel vorhat. Sie lernen, dass sie vor Gott ein Ansehen haben, dass sie kostbar sind wie eine Perle, wie Korallen. Und dort geht sie regelmäßig hin, jeden Monat einmal. Und das versäumt sie nicht. Und das steht fest in ihrem Kalender. Und die älteste Tochter ist auch eine Weile mitgegangen. Jetzt wurden meine Besuche häufiger. Ich war erwünscht, wurde erwartet. Die Freude in mir über dieses, mein doch einstmals so schwieriges Kind, das wuchs ins Unvorstellbare. Ab und zu hatte ich noch im Ohr, dass irgendwelche Leute sagten, wie kann man auch nur ein Kind adoptieren? Kein Wunder, dass... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann musste ich lachen. Wenn ich nichts von ihr hörte, war entweder alles gut oder ich sollte es nicht wissen. Das war auch in Ordnung. Ich betete dann in Sprachen, mehr als sonst. Ich machte mir schon lange keine Sorgen mehr und das ist bis heute auch so geblieben. Es gibt immer noch viele Umstände, die nach Veränderung schreien, aber Gott weiß es und wir wissen, an wen wir uns wenden können. Ich lebe mein Leben und sie sieht, aus welcher Kraft ich schöpfe und sie tut es genauso. Und mittlerweile erhalte ich oft so viel Ermutigung aus dem Wort Gottes durch sie, dass ich nur über das Timing des Heiligen Geistes staunen kann. Und sie geht ganz öffentlich mit ihrer Einstellung um und stellt jeden Tag mehrere Bibelverse oder so etwas Ähnliches in ihren Status im Handy. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das sehen. Tu dir selbst einen Gefallen und vergib. Der Mensch verharrt im Zorn gegen einen Mitmenschen. Von Gott aber erwartet er Heilung. Kränkungen haben seltsame Folgen. Auch eine verletzte Auster bildet eine Perle. So wie der Hass alles in Böses umwandelt, so heilt die Liebe wieder alle Wunden und wendet alles zum Guten. Vergebung löst Fesseln und befreit. Sie ist eine entschiedene Jüngerin Jesu geworden und verbreitet das Evangelium, das, was sie verstanden hat, und lebt und glaubt und vertraut, dass er sie aus all ihren Nöten retten wird. Was habe ich als Mutter dafür getan? Gar nichts, außer in Sprachen zu Gott zu rufen, mir und ihr und vielen anderen zu vergeben. Freut euch und jauchzt an jedem Tag, heißt es bei Lukas. Ich musste alle meine Vorstellungen, wie sie zu leben hätte, vollkommen loslassen und mich an das Gebot Gottes halten. Sorgt euch nicht. Eines haben wir uns beide übrigens abgewöhnt. Das Murren und Klagen über die Umstände. Es führt in die Wüste und zementiert das Bestehende, weil es keinen Platz lässt für die Hoffnung und die Erwartung, dass Gott eingreifen kann und wird, wenn wir ihn denn lassen. Ein sehr schönes Übungsfeld. Und noch eines habe ich getan, wovon Christine sicher keine Ahnung hat, und das mag manchem von euch auch schwer oder befremdlich vorkommen. Ich habe auf ganz neue Weise begonnen, Gott zu loben und zu preisen und zu danken für die Situation, so wie sie sich gerade darstellte. Das erfordert eine Entscheidung und bedarf der ständigen Übung. Ein weiterer Schlüssel am Schlüsselbund. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, Lukas 6, 23. Denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. In der Schlachterübersetzung heißt es, freut euch an jenem Tag und hüpft. Bei Luther heißt es, freut euch an jenem Tag und tanzt. Ich habe nicht darüber nachgedacht und mir war was anderes ausgedacht. Denn es geschah so während des Gesprachengebets, dass ich auf einmal anfing zu singen und begann irgendwann sogar zu tanzen. Und die Freude in mir, die wuchs. Also früher habe ich ja gerne getanzt, aber mit meinen Tanzpartnern hatte ich nicht viel Glück. Der erste hatte Schuhgröße 46 und ich 36 und der traf immer. Und der zweite Tanzpartner konnte immer nur bis 2 zählen. Das ist beim Tanzen auch ganz unpraktisch. Man muss mindestens bis 3 zählen, sonst wird das gar nichts mit dem Tanzen. Und jetzt lernte ich, vor meinem Gott zu tanzen. Und die Freude, die war so groß. Ich durfte vor meinem Gott tanzen. Das ist die Freude eines Singles. Das ist der Vorteil eines Singles. Da sagt ja kein Mensch, Mensch, bist du jetzt ganz durchgedreht? Was ist denn mit dir jetzt passiert? Nun beruhige dich doch, setz dich auf den Stuhl und warte, bis der Anfall vorbeigeht. Nein, ich muss nicht warten, bis der Anfang vorbeigeht. Ich darf mich wirklich freuen und darf so ausgelassen in meiner Wohnung sein, wie das möglich ist. Ich weiß nicht, was in der geistlichen Welt passiert, wenn wir auf diese Art und Weise Gott loben und preisen. Aber ich weiß, dass etwas passiert. Als ich am frühen Morgen nach der Brandnacht Richtung Osnabrück mit meinem Auto brauste, habe ich als erstes den Rosenkranz gebetet. Das ist ganz interessant, diese ganz traditionellen Gebete, wenn man die innerlich auch so hat, sind in solchen Krisensituationen, wo einem überhaupt nichts mehr einfällt, die sind die wirklich überlebenswichtig. Ich habe ihn ganz meditativ gebetet. Und dann habe ich angefangen zu singen, großer Gott, wir loben dich. Mit wackeliger Stimme, aber ich kann ziemlich viele Strophen auswendig. Und als ich nach 160 Kilometern dann ankam, da war ich ganz ruhig. Und ich bin manches Mal von ihnen weggefahren und habe laut gesungen und Gott gelobt. Und nicht immer, weil es so wunderschön war, sondern weil es so nötig war, Gott zu loben, trotz und gerade in den Umständen, die ich vorgefunden hatte. In der Bibel gibt es dafür einige sehr schöne Beispiele. Man findet sie aber nur, wenn man auch in diesem Buch liest, und zwar wirklich von vorne bis hinten. Das Neue Testament fußt auf dem Alten. Vieles im Neuen Testament wird nur verständlich, wenn man das Alte Testament kennt. Und noch besser wäre, wir würden das hebräische Denken verstehen und die Bedeutung der Bilder und Zahlen. Wenn wir da an die Geschichte von Jericho denken, die ist uns ja bekannt, wie die Israeliten den bemerkenswerten Auftrag bekamen, 6-mal die Stadt zu umrunden, mit der Lobpreistruppe vorne weg. Was mögen die da in der Stadt wohl gedacht haben? Spätestens am 3. Tag haben die gedacht, da sind die Bekloppten schon wieder da. Die haben bestimmt nichts Freundlicheres gedacht. Und beim 5. und 6. Mal haben die gar nicht mehr ernst genommen. Aber beim 7. Mal, als dann die Hörner erschallten und sie das Kriegsgeschrei ausstießen, auf der Grundlage dieses Lobpreises, da brachen die Mauern eben zusammen. Und im 2. Chronikbuch, im 20. Kapitel, da gibt es eine ähnlich schöne Geschichte, die Geschichte von dem König Josaphat, der von großen feindlichen Heeren umringt wird. Und sie sind ganz verzweifelt und wissen gar nicht, was sie tun. Der König ruft ein großes Fasten aus und das machen sie auf alle. Und dann tritt ein Prophet auf und sie bekommen eine Weisung und Josaphat bekommt auch eine Weisung. Und da heißt es dann 2. Chronik 20, Verse 20 bis 22. Früh am nächsten Morgen zogen sie in die Wüste von Tekoa. Beim Aufbruch trat Josaphat hin und rief: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner Jerusalems. Vertraut auf den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Vertraut auf seine Propheten, dann werdet ihr Erfolg haben. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für den Herrn auf, die im heiligen Schmuck dem kampfbereiten Heer voranzogen, Loblieder sangen und riefen: Dankt dem Herrn, denn seine Huld währt ewig. Das muss man sich mal vorstellen. So ein vergleichsweise kleines Heer schickt da seine feierlich gekleideten Sänger vorne weg mit Tamtam und sie sehen diese riesigen Heerscharen von Feinden ihnen gegenüber. Und die Bibel sagt weiter: Während sie den Jubelruf und Lobpreis anstimmten, führte der Herr Feinde aus dem Hinterhalt gegen die Ammoniter, Moabiter und die Bewohner des Berglands Seir, die gegen Juda gezogen waren, sodass sie geschlagen wurden. Und sie haben sich, wenn man das weiterliest, alle gegenseitig umgebracht. Und sie hatten viele Tage Mühe, das alles einzusammeln, was da an Beute blieb. Anderes schönes Beispiel, was uns auch sehr vertraut ist, das ist der Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen. Preist den Herrn und dann die ganze Litanei durch. Ihr Berge, ihr Hügel, ihr Sonne, Mond, Sterne, ihr Israeliten, preist den Herrn, preist den Herrn, preist den Herrn. Und sie werden aus diesem glühenden Feuerofen errettet. Und es war nicht mal eine Spur von Rauch an ihm, geschweige denn, dass etwas versenkt gewesen wäre. Und in der 4. Präfation beten wir: Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, aber uns bringt er Segen und Heil. Wir können unseren Lobpreis Gottes Größe nicht mehren, aber uns, es fällt auf uns zurück, uns tut es gut. Segen und Heil. Es macht einen Unterschied, ob ich den ganzen Abend und die halbe Nacht wach liege und mein Elend und meine Sorgen bewege und wie das wohl alles weitergehen soll und wie es überhaupt einen Ausweg geben kann, weil es doch alles so unvorstellbar schwierig ist und ich bewege das und bewege das, das nennt man übrigens Meditieren. Ich meditiere also meinen Kummer und meine Sorgen, während ich nachts nicht schlafen kann. Oder ich entscheide mich, aufzustehen, das Licht anzumachen, die Psalmen von David aufzuschlagen und vielleicht gerade an der Stelle, wo ich just in diesem Moment bin, so ist es mir diese Nacht gegangen. Und ich lese so wunderbare aufbauende, tröstliche Worte. Und irgendwann bin ich auch wieder eingeschlafen. Ist auch eine Form von Meditation, tut einem besser gut. Paulus schreibt in Römer 12,12: Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Geduldig, geduldig sein, ausharren und nicht nachlassen im Gebet. Nicht, weil Gott schwerhörig ist und weil es einfach braucht, bis er irgendwann so gnädig ist und sich huldvoll herunterneigt, sondern weil die Widerstände des Feindes so groß sind, die überwunden werden müssen. Im Epheserbrief ruft Paulus die Gläubigen auf: Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Epheser 5, 19. Jubelt und singt aus vollem Herzen, mit ganzer Kraft. Das ist bestimmt nicht leise. Und die Psalmen, die sind voll vom Lob des Schöpfers, von seiner Gnade, seiner Errettung und Befreiung aus allen Nöten. Psalm 92, 5. Denn du, Herr, hast mich durch dein Wirken froh gemacht. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Also der Lobpreis ist keine Erfindung der charismatischen Erneuerung. Er ist auch kein schönes Beiwerk, das unsere Seele so schön zum Klingen bringt. Lobpreis tut der Seele gut, aber er ist nicht da, um unsere Emotionen zu bedienen. Lobpreis macht immer und muss immer den Schöpfer groß machen, den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Und wenn ich das innerlich nicht unterschreiben kann, wenn das in meinem Leben nicht wenigstens etwas abgebildet ist, dann bleibt der Lobpreis auf der emotionalen Schiene und er wird keine Veränderung in meinem Herzen hervorbringen und auch nichts in den Umständen bewirken. Denn wo Gott nicht drin ist, da kann er auch nichts tun. Wenn ich aus der tiefsten Not heraus zu Gott schreie und alles von ihm erwarte und mich und ihn erinnere an das, was er doch schon alles Großes getan hat, dann wird es einen Durchbruch geben. Dann dringt der Lobpreis nicht nur vor die Ohren Gottes, sondern er erreicht sein Herz und dann werden Ketten gesprengt, dann fallen Fesseln, dann gehen die Gefängnistüren auf, dann fallen die Mauern und der Feind muss vernichtet zurückweisen. Und wenn wir an diese wunderbare Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis denken, dann ist das ja so gewesen. Aber man muss sich das wirklich noch mal bebildert vorstellen. Die haben die ganz, ganz übel gefoltert, ehe die ins Gefängnis eingesperrt haben. Eisen um Hals und Füße in den Block und andere Gefangene natürlich alle noch dazu in dieser stinkigen Höhle. Und sie entscheiden sich in der tiefsten Dunkelheit, mitten in der Nacht, ihren Gott trotz allem und gerade jetzt zu loben. Gerade jetzt. Und wir wissen, was passierte. Die Türen sprangen auf, die Fesseln fielen. Sie sind nicht mal getürmt. Der Gefängniswärter musste sich nicht selbst töten, weil sie ihn sonst getötet hätten, weil seine Gefangenen Türmen gegangen wären. Nein, im Gegenteil, er hat ihre Wunden gewaschen, er hat sie bewirtet und das ganze Haus hat sich bekehrt. Wenn ihr festsitzt und keinen Ausweg mehr seht, dann greift zu dem Psalmen Davids. Fangt vorne an zu lesen und ihr werdet garantiert auf den Psalm stoßen, der eurer konkreten Not begegnet, und er wird immer mit Dank enden, dieser Psalm, denn das war die Erfahrung Davids. So hat er es immer gehalten, trotz schlimmster Verfolgung. Deshalb war er ein Mann nach Gottes Herzen, obwohl er auch ein Mörder und Ehebrecher war. Gott schaut auf das Herz. Ein dankbares, ein frohes, ein demütiges Herz, das heißt ein Herz, das Gott als höchste Instanz anerkennt. Ein solches Herz, das wird Gott niemals verschmähen. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und so wie man vom Kind zum Erwachsenen heranwächst, so bleibt auch dieser Wachstumsprozess bis zum letzten Tag unseres Lebens bestehen. Wir werden immer weiter wachsen müssen. Das ist im Natürlichen wie im Geistlichen so. Sich zu freuen, jederzeit, das ist ein Lernprozess, ein Übungsprozess, der eine Entscheidung fordert, nicht nur einmal, sondern immer wieder erneut. Unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung, sie werden sich ändern. Wenn wir uns einüben, wie der kleine Bruder Lorenz, uns ständig der liebenden Gegenwart Gottes bewusst zu sein, wenn wir nichts mehr anderes wollen, als alles aus Liebe zu Gott zu tun, alles, es wird uns eine Freude ergreifen, die alles Verstehen übersteigt. Wir werden in die Freiheit der Kinder Gottes hineinwachsen. Wir werden auch diese Paulusbriefe lieben lernen, weil sie uns das Evangelium ganz praktisch in unseren Alltag hineinbuchstabieren. Noch einmal 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Ich habe mich auf diesen Weg gemacht und er macht mir Freude. Ich habe mich entschieden, den Trupp der Unzufriedenen zu verlassen und in das Reich der Zufriedenen zu wechseln. Und es ist nie zu spät, das Lager zu wechseln. Es ist nie zu spät, sich erneut zum Herrn zu bekehren. Es ist nie zu spät, zu lernen und es zu tun, sich von Herzen zu freuen. Ein letztes Wort von Paulus, Philipper 3, 10 bis 14. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Freut euch. Amen.